Der Mediclean Podcast. Fit werden mit Long Covid. Das Thema heute: häufige Symptome und Reha-Erfolg. Mediclean forscht. Hallo und herzlich willkommen zum Mediclean Podcast Fit werden mit Long Covid. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Olaf Brinkmann und heute wird es richtig spannend bei uns, denn Mediclean hat eigene Forschungsergebnisse zu Long Covid. Viele Menschen haben ja nach ihrer Corona-Erkrankung mit den unterschiedlichsten Symptomen zu tun. Und was hier am häufigsten auftaucht, wer betroffen ist und auch wie all das diagnostiziert und vor allem besser behandelt werden kann. Damit beschäftigt sich Mediclean in einer eigenen Studiengruppe. Unsere Experten haben jetzt erste Ergebnisse und die wollen wir heute, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Ihnen teilen. Ich habe dafür zwei Gäste und zwar sind das Professor Dr. Mario Siebler von der Mediclean Fachklinik Rhein-Ruhr und Professor Dr. Jürgen Wagner von der Mediclean Stauffenburg Klinik. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Hallo Brinkmann.
Schönen guten Tag.
Herr Dr. Siebler, Herr Dr. Wagner, wir haben hier in diesem Podcast ja schon reichlich über die Symptome gesprochen, die Long-Covid-Patienten haben. Wissen Sie inzwischen schon annähernd, wie viele solcher Symptome es überhaupt gibt?
Ja, also wir wissen ja aus Voruntersuchungen und auch Publikationen, dass über 50 Symptome beschrieben werden, verschiedene Symptome in verschiedenen Organsystemen. Wir haben eine Studie gestartet und haben uns auf die Hauptsymptome fokussiert, die wir einteilen können in, ich sag mal, Herz-Kreislauf-Beschwerden mit Luftnot, Dyspnoe und Husten, also somatische Beschwerden. Und zweiter Teil ist diese Fatigue, diese Ermüdbarkeit, sowohl unter körperlicher Belastung als auch unter psychischer, geistiger Belastung. Mhm. Und diese auch nochmal kombiniert mit Geruchsstörungen, Schmerzen, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen. Auch noch, ob es eine Depression gibt, Angst oder Schlafstörungen. Was wir mit aufgenommen haben, nochmal, das ist noch ganz neu, ist zusammen, wie hat sich das Gewicht eigentlich verändert? Mhm. Und wir haben das damit kombiniert, was nimmt die Leute eigentlich aus dem Beruf raus? Denn viele können ihren Beruf nicht mehr so durchführen, fühlen sich irgendwie gar nicht mehr fähig, sozusagen, insbesondere die Belastung des Tages auszuhalten und steigen dann aus. Und diese Symptome, also diese Kernsymptome haben wir in solchen Checklisten quasi untersucht, systematisch bei der Aufnahme bei den Patienten und dann natürlich mal versucht, wie die Profile sich im Laufe der Erkrankung oder in Abhängigkeit von der Dauer der Erkrankung ändern. Gibt es da andere Profilkonsistenzen? Das ist im Moment unser Forschungsansatz auch. Mhm.
Für Sie als Ärzte und Wissenschaftler ist die S1-Leitlinie maßgeblich. Was ist das? Können Sie mal das erklären, Herr Dr. Wagner?
Also in der Medizin, wenn etwas neu ist, versucht man sich darauf zu verständigen, wie man gemeinsam an ein Problem herangeht. Mhm. Und bei den Leitlinien, da gibt es eben deutliche Unterschiede sozusagen über die Zeit, wie man mit der Krankheit schon umgeht. Da ist die S1-Leitlinie eine erste Leitlinie, die man erstellt, die praktisch auf dem Konsensus, also der gemeinsamen Meinung verschiedener Leute praktisch beruht. Und dann gibt es die S2-Leitlinie und als höchstes eine sogenannte S3-Leitlinie, die dann letztendlich auf vielen Studiendaten beruht. Damit man aber eine S3-Leitlinie haben kann, muss man natürlich die Studien erstmal machen und es geht schlecht bei Long-Covid, wenn das relativ neu ist. Mhm. Bei der S1-Leitlinie war es eben so, man hat erkannt, Post-Covid gehört nicht in die innere Medizin, gehört auch nicht nur in die Neurologie oder gehört nicht nur in die Psychosomatik, sondern das ist ein fachübergreifendes Symptom. Das heißt also, ganz unterschiedliche Spezialitäten in der Medizin sind davon betroffen. Mhm. Und so haben Experten aus den einzelnen Fachgebieten beigetragen, was sie glauben, wie man das diagnostiziert, die einzelnen Probleme, wie das der Herr Siebler schon ausgeführt hat, also die Fatigue oder die Muskelschmerzen oder die Geruchsstörungen, wie die einzuordnen sind, und haben den derzeitigen Stand der Wissenschaft aufgeschrieben von der Diagnostik her und was man am besten dann tun soll, um dieses zu verbessern. Das nennt man dann als erste Stufe evidenzbasiert, weil es zumindest, sagen wir mal, auf einer gewissen Datengrundlage stattfinden soll oder zumindest auf den ersten Erfahrungen, die man mit so einem Krankheitsbild überhaupt gemacht hat. Und das wird dann mit der Zukunft dann weiter ausgearbeitet. Und das ist auch die Grundlage unseres Handelns und wie wir auch praktisch an das Krankheitsbild herangehen.
Lassen Sie uns mal auf die Forschung, auf die Studie selbst gucken. Wie sah diese Studie aus oder wie gehen Sie da vor?
Man kann schon sagen, wir haben versucht, sehr systematisch vorzugehen, indem wir eben sozusagen die S1, die Leitlinie mit als Grundlage genommen haben, also auf welche Symptome fokussieren wir vor allem. Mhm. Dann der nächste Punkt ist der, wenn ein Patient sozusagen dann in die Reha kommt, bekommt er dann eine Erhebung, auf Neudeutsch Assessment, anhand dieser Checkliste, wo er selber sich einschätzt in den verschiedenen Bereichen, wo das Post-Covid-Syndrom aktiv ist, also von der Fatigue bis zu den Schmerzen bis zur Depression. Mhm. Und anhand dessen, was dann diese Patienten sagen, wird dann im zweiten Schritt nachgefasst und es gibt dann eine Diagnostik, auf die wir uns geeinigt haben, die standardisiert läuft und vor allem auch dann eine individualisierte Therapie, anhand dessen, was die Patienten an Symptomen zu haben, anzubieten. Und auch für diese Therapien haben wir uns untereinander abgesprochen, dass wir uns verständigt haben über das Vorgehen, über das, was die Ziele dieser Therapie sind und was da wesentliche Eckpunkte sind. Deshalb kann trotzdem noch jede Klinik, wenn sie aus der Psychosomatik kommt, das etwas anders machen als eine neurologische oder internistische Klinik. Aber man hat sich verständigt, dass wir eine Angleichung der Therapie haben und wie wir damit vorgehen. Und wenn es der Patient eine Zeit lang macht und eben dann vielleicht auch Fortschritte erfasst, ist es so, dass am Ende der Reha, wenn er nach Hause geht, nochmal eine Erfassung gemacht wird mit eben dieser Checkliste und dann wird einfach verglichen, wie ging es dir vorher, wie geht es dir hinterher, wie sind deine Aussichten, vielleicht auch wieder in den Beruf zu kommen und auch vielleicht festzulegen, wie soll es denn weitergehen? Also der Prozess ist ja oft nicht abgeschlossen, nach der Reha, sondern es geht dann auch vielleicht darum, die Frage, eine weitere Nachsorge anzuschließen. Das ist so die Grundstruktur, die wir in allen Kliniken durchführen und anhand dessen wir uns auch zutrauen, dann auch entsprechende Daten für die Patienten zu erheben.
Daten ist mein Stichwort für die nächste Frage. Gehen wir mal rein in die Ergebnisse der Studie. Wen erwischt Long-Covid am ehesten? Sind es die Jüngeren, die Älteren? Wer hat damit zu tun?
Also die Altersverteilung, die wir haben, ist breit sortiert. Wir können, ich sag mal, ab 20 Jahre bis 70, 80 Jahre hoch, aber der Altersgipfel, den wir auffassen, liegt so zwischen 40, 50 Jahren. Mhm. Da haben wir die meisten Patienten, die möglicherweise auch durch diese Erkrankung irgendwie anders, sagen wir mal, angepackt werden, wie die jüngeren Patienten, wobei das Ausmaß der Symptome, also die, ich sag mal, die Erkrankungsschwere sozusagen, scheint möglicherweise bei den jüngeren Patienten etwas höher zu sein als bei den älteren Patienten. Mhm. Das kann natürlich jetzt ein Auswahlkriterium sein, dass die sich dann eher in eine Reha begeben als Patienten, die nur mäßig oder leichter betroffen sind. Das kann so eine Studie am Ende nicht so ganz entscheiden. Aber das Altersspektrum, was im Moment in die Reha, sagen wir mal, vorstellig wird, ist so zwischen 40, 50 Jahren Gipfel.
Und welche Vorgeschichte haben die Menschen? Sind das Patienten, die intensivmedizinisch behandelt wurden oder sind es Menschen, die leichte Corona-Erkrankungen haben? Was kam daraus?
Also auch da haben wir auch eine ganz klare, sagen wir mal, Unterscheidung, dass diese Patienten nur zu einem Teil auf Intensivstation waren. Die meisten haben ein Symptom zu Hause erlebt, in einer leichten Form. Da gab es auch mal einen positiven Test. Und dann ging es einfach nicht mehr, ich sag mal, es ging nicht mehr weg. Ja, das Ganze hat sich dann verdichtet, es wurde dann sogar schlimmer. Und etwa zwei Drittel der Patienten, die wir im Moment behandeln, sind ohne Intensiverfahrung. Im Sinne, hatten keine Intensivstation gesehen.
Und welche Symptome, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen und auch generell in dieser Podcast-Reihe sehr ausführlich über die Symptome. Was tritt bei den Patienten am häufigsten auf, Herr Dr. Wagner?
Tatsächlich ist es so, dass die wesentlichen Symptome die Fatigue sind. Das haben wir gefunden. Also fast alle Patienten klagen darüber. Das heißt also, Fatigue ist das Wort für ein chronisches Erschöpfungssyndrom, was man vielleicht auch von anderen viralen Erkrankungen kennt. Und was eben dazu führt, dass man weniger leistungsfähig ist. Also Patienten, die das haben, die sind vielleicht oft beruflich sehr aktiv gewesen und dann nach der Erkrankung mit der Fatigue sind sie sehr schnell ermüdet, müssen sich hinlegen. Wenn sie sich übernehmen, ist es am nächsten Tag noch schlimmer. Und es ist etwas, was über die Zeit nicht weggeht. Und das haben wir bei einem ganz großen Teil der Patienten, finden wir dieses. Man muss natürlich auch sagen, eine Ermüdigkeit und Erschöpfung gibt es auch, wenn ein Patient kommt wegen vor allem Luftnot oder Dyspnoe als Folge einer Covid-Lungenentzündung. Da ist es einfach so, dass sie natürlich geschwächt sind von der Krankheit, dass sie eine schwere Therapie hatten, dass sie vielleicht tatsächlich auf Intensiv waren. Diese Patienten sind auch müde und sind körperlich wenig leistungsfähig. Mhm. Aber gerade die, die zum Beispiel nur leichte Verläufe haben oder milde und nach mehreren Wochen einfach sich diese mangelnde Leistungsfähigkeit einstellt, das sind eben die Patienten, die klassisch zu dieser Fatigue gehören. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Der zweite, der Patiententeil, der mit dabei ist, das sind die Patienten, die vor allem kommen, weil sie lange auch nach der Lungenentzündung durch Covid noch Probleme haben mit der Luft, mit genug Sauerstoff zu bekommen. Da gibt es eben auch, also wir nennen das organische Veränderungen, also Gewebsveränderungen mit Vernarbungen auch im Lungengewebe, die dazu führen, dass letztendlich auch der Sauerstoff nicht mehr so gut aufgenommen wird, wo die Patienten teilweise auch noch Sauerstoff benötigen, wenn sie in die Reha kommen. Das ist also das zweithäufigste, was wir sehen. Und diese Hauptsymptome sehen wir dann in häufigen Kombinationen mit anderen Symptomen. Aber da wird, glaube ich, vielleicht Herr Siebler noch mal was dazu sagen, dass eben dann auch Konzentrationsstörungen damit verbunden sind oder Schlaflosigkeit oder Gewichtsverlust. Aber das sind sozusagen die Hauptsymptome und auch die Hauptauslöser, warum viele Leute dann in die Reha kommen.
Wir können das auch mit Zahlen unterlegen, damit es auch noch plastischer wird. Also diese Fatigue der körperlichen Leistungserschöpfung geben 95% der Patienten an, während die psychische Belastung ungefähr schon bei 66% liegt, Konzentrationsstörung bei 70% etwa. Und auch Muskelschmerzen, zum Beispiel als Schmerzsyndrom, hat mit 48% schon einen erheblichen Anteil neben der Luftnot. Und das hängt nochmal davon ab, ob die Patienten früh oder später in die Reha kommen. Dann kommen wir auf Zahlen über 80%, die auch eine Luft- und Kurzatmigkeit angeben. Das ist ungefähr so das Profil, aber es ist kein einzelnes Symptom, was die Patienten angeben. Das macht auch Covid aus. Es ist immer eine Kombination von Symptomen. Es ist nie ein einzelnes Symptom.
Stichwort Ursachenforschung. Inwieweit sind Sie der Ursachen für diese Symptome bei Long-Covid auf den Grund gegangen in der Studie?
Es gibt jetzt sicherlich zwei Dinge mit der Ursachenforschung. Und noch was Interessantes ist, wann kommen die Patienten überhaupt in die Reha? Mhm. Patienten kommen ja hier nach 15, 16 Monaten nach Infektion erst in die Reha. Und wir haben den Eindruck in der Ursachenforschung, dass dann diese kognitiven, sagen wir mal, Ermüdungssymptome die Leute in die Reha treiben. Das ist sicherlich ein Motivator, in die Therapie zu gehen, was sie vorher nicht waren. Während, wenn sie gerade aus der Intensivstation oder Akutstation kommen, dann ist es immer noch die Luftnot im Vordergrund stehend, was man auch nachvollziehen kann als Folge einer pneumologischen Erkrankung. Und wo wir jetzt sozusagen in der Ursachenforschung stehen, weil Luftnot und möglicherweise Gewebe, Sauerstoffversorgung ein Schlüssel sein könnte, haben wir uns zusammengetan mit der Sporthochschule Köln, mit Herrn Professor Bloch, der an Sportlern auch untersucht hat, wie die Blutkörperchen sich verändern. Und er hat gefunden, dass selbst bei Leistungssportlern nach Monaten immer noch Veränderungen der Erythrozyten zustande kommt und dadurch wahrscheinlich eine Sauerstoffminderversorgung in Geweben begründet ist. Mhm. Warum es jetzt zu einer Erythrozytenveränderung kommt, wissen wir nicht ganz genau. Aber in den ersten Untersuchungen, die wir jetzt an Pilotpatientinnen unternommen haben, sehen wir auch bei unseren Patienten diese Veränderung. Das heißt, es könnte ein Schlüssel dafür sein, warum diese lange Müdigkeit anhält und wir natürlich jetzt weiter in die Forschung hineingehen müssen und sagen, ja, kann man das therapieren oder ist es erstens mal so, kann man die Kausalität zusammenstellen und haben wir dann einen therapeutischen Ansatz bei diesen Patienten?
Vorhin ist noch das Stichwort Gewicht gefallen. Was haben Sie da rausgefunden?
Also da war es ganz interessant, dass die Patienten in der Initialphase extrem viel Gewicht verlieren. Mhm. Also signifikant berichten Patienten über 10 bis 20 Kilogramm Gewichtsverlust. Also nicht mal 1-2 Kilogramm, die man immer wieder erklären kann, aber sie haben einen extremen Gewichtsverlust, sodass wir auch davon ausgehen, dass es eine Beteiligung des Darmsystems auch dabei ist, wie es ja auch beschrieben wird. Und möglicherweise dadurch auch Änderungen der Resorption von Nahrungsstoffen, Vitaminen etc. pp. Kommen kann. Und wir müssen darüber nachdenken, ob wir die Ernährung vielleicht anpassen müssen bei diesen Patienten.
Vorhin haben Sie schon gesagt, dass im Rahmen dieser Studie eben auch am Ende der Reha geschaut wird, was haben die Maßnahmen gebracht, was ist denn da rausgekommen? Wird man wieder fit, wenn man die Reha macht? Was sind die Ergebnisse? Was lässt sich ablesen an der Studie?
Ja, da ist die Studie natürlich noch im Fluss, auch mit den Auswertungen. Aber man kann es, glaube ich, so zusammenfassen, also Reha hilft, weil wir auch gesehen haben, dass gerade bei Symptomen, wo man denkt, an die kommt man vielleicht gar nicht so leicht ran und auch die Zeit in der Reha ist ja beschränkt auf 3, vielleicht 5 Wochen, das also ist ja auch keine ewige Zeit, haben wir doch festgestellt, dass wir auch im Bereich der Fatigue, der körperlichen Leistungsfähigkeit, was ja auch ein Problem da steht, bei den Patienten eine deutliche Verbesserung finden können, also die hochsignifikant ist und die aber auch so ist, dass sie für die Patienten spürbar ist und die dazu führt, dass auch der Patient sich deutlich besser fühlt. Also und das ist eigentlich sowohl bei Patienten der Fall, die im Wesentlichen wegen Lungenproblemen körperlich eingeschränkt waren in der Leistungsfähigkeit, aber auch Patienten, die schon länger Covid hatten und mit wegen dem Fatigue-Symptom kamen, auch dass die eine Verbesserung fühlen. Jetzt, wir müssten sagen, wir gehen nicht davon aus, die kommen dann nicht in den 3 Wochen wieder zurück, wo sie vorher waren. Aber sie merken, es gibt einen Weg vorwärts und es geht wieder aufwärts. Und sie lernen mit der Symptomatik auch umzugehen und machen dabei Fortschritte. Das war also etwas, was uns sehr positiv gestimmt hat. Und damit ist auch verbunden, dass letztendlich die Wahrnehmung, also wenn zum Beispiel die Frage stellt, können Sie sich noch vorstellen, wieder in Ihrem Beruf noch weiterzuarbeiten, die von vielen Patienten initial also skeptisch beurteilt wurde, zeigt sich dann bei der Auswertung auch da ein deutlicher Anstieg des Optimismus, dass Sie auch wieder in den Beruf zurückkehren werden können, wenn Sie daran weitermachen. Und das, glaube ich, war ein wichtiger Befund bei uns. Was wir auch sehen, ist, dass die Schlafstörungen sich deutlich rückbilden. Und was recht dankbar ist in der Behandlung, scheint zu sein, dass sich auch die Luftnot, die Dyspnoe in der Zeit der Reha deutlich verbessert. Wir haben neben der Studie auch häufiger Fälle, die tatsächlich dann auch keinen Sauerstoff mehr bedarfen. Also das scheint jetzt ein Symptom zu sein, was sich tendenziell schneller löst als vielleicht ein Symptom wie die Fatigue, die sich auch verbessert, aber etwas mehr mittelfristig ist. Und wo man sagen muss, wo man doch relativ lange vielleicht Wege finden muss, um das zu verbessern. Das sind die Themen der Konzentrationsstörungen. Da gibt es auch Verbesserungen. Aber das ist etwas, wo es so aussieht, dass das also ein relativ sich zögernd verbesserndes Symptom ist, was dann für die Patienten natürlich auch von besonderer Bedeutung ist.
Und zum Schluss die Frage, wie geht es in Sachen Forschung bei MediClean weiter?
Genau, also bei Forschung ist es ja so, dass da man nie ein Ende findet, weil mit jeder neuen Antwort kommen ja wieder neue Fragen auf.
Ja.
Anhand des Mehrwissens, was wir jetzt generieren konnten und auch einzelne Symptome isolieren können, ergeben sich automatisch wieder Fragen, die wir als nächsten Schritt beantworten werden. Von daher sind wir alle sehr gespannt und also auch sehr motiviert, dass wir das weitermachen und da eben dann zu den laufenden Therapien einmal sehen, wie können wir die weiter verbessern, auch dieses dann eben in Studien überprüfen. Und gleichzeitig auch, wie können wir das noch mehr als bisher mit der Ursachen oder dem Auslöser dieser Erkrankung zusammenbringen. Und daher kann man dann so schon davon ausgehen, das ist auch ein etabliertes System, dass auch dann die Forschung in der MediClean vorwärts geht.
Herr Dr. Siebler und Herr Dr. Wagner, vielen, vielen Dank für all Ihre spannenden Antworten. Ich bin mir sicher, dass Sie damit vielen Menschen Mut machen, denn mit der richtigen Diagnostik, den richtigen Therapiemodulen und der richtigen Nachsorge kann sehr viel geschehen und Menschen können auch wieder zu ihrer früheren Form zurückfinden. Das haben wir heute gehört. Vielen Dank dafür.
Dankeschön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Long-Covid ist ein großes Thema bei MediClean. Das ist genau der Grund, warum MediClean in diesem Podcast eine eigene Staffel dazu gestartet hat. In 11 Folgen haben unsere Experten und auch ein Betroffener einen Überblick gegeben, was diese Erkrankung ausmacht. Auch in Zukunft teilen wir mit Ihnen unser Wissen zu Long-Covid, zum Beispiel dann, wenn wir wieder mit neuen Forschungsergebnissen aufwarten können oder es Spannendes aus unserer Praxis zu berichten gibt. In der Zwischenzeit möchten wir Sie aber gewinnen für unsere neue Staffel. Und zwar wollen wir uns den Kindern zuwenden, denn die haben es während der Corona-Pandemie besonders schwer. Ihre Bedürfnisse, die werden nicht ausreichend berücksichtigt. Das spüren MediClean-Ärzte und Therapeuten deutlich. Es gibt eine starke Zunahme Kinder- und Jugendpsychiatrischer Notfälle. Und auch insgesamt müssen mehr Kinder mit seelischen Erkrankungen versorgt werden. Angst- und Zwangsstörungen, Depressionen, Schlafstörungen, Schulverweigerung, Essstörungen oder selbstverletzendes Verhalten. Darüber werden wir sprechen. Teilen Sie unseren Podcast gerne, wenn er Ihnen gefällt, und abonnieren Sie uns auch. Dann werden Sie informiert, wenn eine neue Folge da ist. Jetzt sage ich danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Ihr Olaf Brinkmann.